Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Stefanie Rode. Schön, dass Sie dabei sind. Sigmund Freud war ja ein Entdecker von inneren Welten. Er hat nämlich den bis dahin unentdeckten Kontinent der Seele erforscht, das Unbewusste. Freuds Forschungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellten das Selbstverständnis der Menschen radikal in Frage. Der Wiener Nervenarzt behauptete nämlich ganz kühn, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Haus sei und betrat mit dieser Behauptung Neuland. Während Freud das Unbewusste weiter erforschte, dachten auch Wissenschaftler in anderen Teilen der Welt darüber nach, was das denn sein könnte, vor allem in Indien. Ist das Unbewusste also ein internationales, ein universelles Phänomen oder doch eine sehr spezifisch europäische Entdeckung? Unter anderem dieser Frage ist der Historiker und Emotionsforscher Uffe Jensen von der TU Berlin nachgegangen. In seinem Buch »Wie die Couch nach Kalkutta kam«, eine Globalgeschichte der frühen Psychoanalyse. Und er ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo.
Die ersten Begegnungen mit dem Unbewussten, die sind ja inzwischen stark geprägt von diesem Bild von Sigmund Freud mit seiner Zigarre und dieser Couch in Wien. Sie aber zeichnen in Ihrem Buch ein ganz anderes Bild von der Psychoanalyse, nämlich in Indien. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann Tee und Teppich statt Zigarre und Couch?
In der Tat ist das lokal durchaus etwas anverwandelt worden. Es ist keine Couch, sondern ein Liegestuhl, der wohl auch auf Überseeschiffen in Gebrauch war. Es gab zwar auch vor Ort durchaus Couch, Möbelstücke, die wurden aber nicht verwandt aus Gründen, die nicht ganz klar sind. Vielleicht war es einfach praktischer, diesen Liegestuhl zu benutzen. Aber ansonsten war die Couch-Konstellation ganz ähnlich wie im Westen oder in Wien. Der Analytiker saß dahinter und hat dem Patienten zugehört, der frei assoziiert hat.
Und Sie schreiben jetzt in Ihrem Buch, dass die Psychoanalyse an verschiedenen Orten zeitversetzt parallel erfunden wurde. Jetzt, wie Sie das gerade geschildert haben, ist die Couch also aus Europa nach Indien gekommen. Aber Sie sagen, nee, tatsächlich wurde da zeitversetzt auch was Ähnliches erfunden. Warum?
Ja, man war auch in Kalkutta schon länger damit beschäftigt und auch an anderen Orten, eine Weiterentwicklung aus der Hypnose und der Suggestionstechnik zu finden, die man verwandt hatte, um Neurosen im weitesten Sinne zu behandeln an verschiedenen Stellen auf der Welt. Und so war Freud eigentlich auch gestartet quasi. Und man hat dann überlegt, wie man mit der etwas unsicheren, unklaren Hypnose-Technik weiterverfahren kann. Denn dieser Zustand des Hypnotischen, der lässt sich nicht einfach bei jedem induzieren. Das klappt bei manchen klappte das nicht. Und man experimentierte so rum. Und dieses Experimentieren fand an verschiedenen Stellen statt. Und dann passiert dieses Merkwürdige, dass Freud sozusagen vorweg einen Weg findet, über den dann andere Informationen erhalten an anderen Orten der Welt, unter anderem auch in Kalkutta. Aber diese Informationen sind meistens nur so erste Hinweise, aber sie sind eben mit dieser gleichen Praxis beschäftigt und gehen quasi zeitversetzt in eine ähnliche Richtung.
Man kann sich aber fragen, wurde die Psychoanalyse erfunden oder wurde das Unbewusste gefunden? Also man könnte ja auch sagen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Welt sich zunehmend globalisiert und man hat eben gemeinsam einen globalen Blick gefunden auf das Unbewusste.
Ja, so würde ich das auch eher formulieren. Ob es jetzt ein ewig überzeitliches Unbewusstes gegeben hat, kann ich als Historiker dahingestellt sein lassen. Aber man findet einen neuen Beschreibungsmodus für das, was man das Unbewusste nennt. Es gab ja auch eine Diskussion schon lange vor Freud, in der Literatur der Romantik zum Beispiel, über das Unbewusste. Das war aber leicht anders gedacht, eher als ein kollektives und so ein individuelles Unbewusste, das individuelle Problemkonstellationen zeigt. Das hat Freud quasi stark gemacht. Natürlich gab es da auch Vorläufe, aber bei Freud ist das sehr markant. Und das erschafft dann eine neue Form oder eine neue Kommunikations- und Denkmöglichkeit über das Unbewusste, die eben auch dann globalisiert wurde.
Und Sie haben das sich angeschaut, wie das in Indien war. Ist dieser Blick von Freud, der ja tatsächlich überraschend wenig moralisierend war, sehr neutral war auf zum Beispiel Sexualität, ist das ähnlich kontrovers diskutiert worden in Indien wie in Europa?
Ja, durchaus, wenn auch vielleicht nicht ganz so harsch, wie es in Europa gerade auch unter den Fachleuten, unter den Medizinern, unter den Psychiatern und auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Also ich habe ja mir auch London angeguckt, da sind die Debatten oft viel schroffer als zum Beispiel in Kalkutta. Also man regt sich nicht so wahnsinnig darüber auf, aber es gibt diese Dimension schon auch, dass problematisiert wird, okay, jetzt ist das eine Möglichkeit, ständig über sexuelle Perversionen zu sprechen. Ist das dann wirklich sinnvoll? Wollen wir das alles wissen? Müssen wir das alles wissen? Diese Dimension gibt es schon auch, aber generell wurde das Wissen als etwas Neues, als eine interessante Form des Fragens, auch nach Träumen zum Beispiel, nach Fehlleistungen, nach Tagträumen, nach allen möglichen Dingen, auch in Kalkutta eben als eine gute Möglichkeit, neue Dinge für altbekannte Phänomene erkennen zu können.
Man kann jetzt aber nicht sagen, dass das schneller dort angenommen wurde oder dass es schneller eingeflossen ist sozusagen in die Denkweise der Wissenschaftler.
Nee, nicht unbedingt schneller, aber es ist dann doch relativ schnell gelaufen, aber das ist nicht ungewöhnlich zu anderen Orten. Also Freuds Ideen werden überall auf der Welt sehr, sehr schnell integriert und sind für wahnsinnig viele Leute sehr faszinierend.
Aber warum genau in Indien verhältnismäßig früh? Also Indien war damals noch kolonisiert von Großbritannien und dort gibt es sehr, sehr früh eine psychoanalytische Bewegung. Warum genau da?
So ganz genau kann man es auch wirklich nicht erklären, weil es am Ende doch auch auf die Person vor Ort drauf ankommt, die das eben gerade interessant findet und dann auch sehr schnell Kontakt zu Freud findet. In diesem Fall war das Girandarshekhar Bose, ein Bengale mit hinduistischer Religion, der sich dafür interessierte und andere seine Kollegen dann mitzog sozusagen dahin. Das lässt sich nicht immer ganz historisch klar erklären. Manches ist auch einfach biografischer Zufall. Wenn man das vergleicht zu anderen Orten, zum Beispiel Südamerika oder Japan, ist es aber eine ähnliche Konstellation. Die kommen zwar nicht zu dieser Gründung der Vereinigung, aber die interessieren sich zur gleichen Zeit auch schon enorm, über die Psychoanalyse mehr zu erfahren.
Sie haben das eben schon so kurz angedeutet, aber ich würde das trotzdem noch mal gerne explizit machen. Ist das Unbewusste eigentlich weltweit das Gleiche oder haben wir es mit einer unterschiedlichen Vorstellung vom Unbewussten zu tun? Also wird das in Indien anders gedacht als hier in Europa?
Also darauf muss man eine komplexere Antwort geben. Zunächst mal sind Psychoanalytiker überall auf der Welt schon davon überzeugt, dass es ein Unbewusstes gibt, das universell ist und das nach bestimmten Regeln und Strukturen funktioniert. Und der Ödipus-Komplex zum Beispiel ist so eine Grundstruktur, nach der man versucht, dieses Unbewusste zu beschreiben. Aber es gibt einen Streit darüber, welche Ebene die grundlegende ist sozusagen. Also es gibt eine Debatte darüber, ob der Ödipus-Komplex, so wie ihn Freud beschrieben hat, auch in Indien oder in nicht-westlichen Gesellschaften funktioniert, wo zum Beispiel die Mutter oder die matriarchale Kultur wichtiger ist.
Um das vielleicht nochmal zu beschreiben, also dass die sexuellen Wünsche des Kindes sich auf den gegengeschlechtlichen Elternpart richten und dann man dem gleichgeschlechtlichen Elternteil gegenüber Eifersucht empfindet und das irgendwie.
Genau. Und dem Vater gegenüber, das ist jetzt die klassische, ja, dem Vater gegenüber Kastrationsangst entwickelt, gerade beim Jungen, und die dann dazu führt, dass er die ursprüngliche Mutterliebe aufgibt oder die Mutterbindung aufgibt. Und ja, Moral entwickelt. So, das ist die Idee. Und in Kalkutta ist es so, dass man das so glaubt, nichts finden zu können, sondern zu sagen, nein, das müssen wir grundlegender denken. Die Psyche ist zwar weiterhin oder das Unbewusste ist weiterhin für alle Menschen gleich, aber die Strukturen, die Freud beschrieben hat, sind nicht grundlegend genug. Da muss man noch tiefer graben sozusagen. Was ist natürlich ein Argument, das Freud nicht gefällt, aber darüber gibt es eben eine internationale Debatte über die Vergleichbarkeit des Ödipus-Komplexes.
Und was hat man gefunden, als man tiefer gegraben hat? Also es gibt ja durchaus auch eine feministische Kritik dann später, die diese Vaterzentriertheit auch sehr, sehr kritisch sieht. Haben die Inder sozusagen in Kalkutta da schon viel früher den Boden bereitet für diese Kritik,
oder? Also zu dieser Kritik gibt es später keine Verbindung wieder nach Europa. Ich glaube, dass nicht man die jetzt als Vorreiter wirklich sehen kann. Aber sie konzentrieren sich viel stärker auf die Konstellation des Kindes mit der Mutter und weniger mit dem Vater. Der Vater wird halt nicht als strafend, sondern als liebend beschrieben und man verschiebt das ein bisschen so. Man will durchaus weiterhin an dieser Konstellation festhalten, aber man glaubt, sie funktioniert anders. Bei Bose ist auch das Interessante, dass er behauptet oder er kann das behaupten, vergleichen zu können, weil er auch europäische Patienten hatte. Also,
Bose müssten Sie auch kurz erklären.
Das ist der Leiter der indischen psychoanalytischen Vereinigung, Giron Dasekhar Bose. Der hat eben sozusagen britische Bürger in Kalkutta analysiert und Inder und meint dann in seinen Texten, das vergleichen zu können.
Wenn man über das Unbewusste redet, dann muss man ja auch eine Vorstellung davon haben, was das Bewusste ist. Und Freud hatte natürlich verschiedene Konzeptionen, also von dem Selbst, vom Bewussten. Und ich frage mich, waren die anschlussfähig in Indien? Also zum Beispiel die Art und Weise, wie Freud darüber nachgedacht hat, wie man das Selbst findet, wie man darüber spricht, dass es sehr biografisch ist, lebensgeschichtlich, narrativ. War das in Indien anschlussfähig, dieses Denken?
Ja, durchaus. Also die Erzählbarkeit der biografischen Geschichte, die ja in der psychoanalytischen Therapie eine große Rolle spielt, war auf jeden Fall anschlussfähig. Also man findet dann in den Beschreibungen, in den Texten der Psychoanalytiker auch ähnliche Fallgeschichten, wie sie Freud ursprünglich geschrieben hat, wo es um die quasi Biografien von Individuen geht, die bestimmte Erlebnisse machen, diese Erlebnisse in bestimmter Weise verarbeiten, die problematisch ist, und deswegen landen sie dann bei den Psychoanalytikern und werden dort in einer ähnlichen Weise auf der Couch befragt nach ihren Erfahrungen. Also es ist eine Technik, sozusagen die eigene Biografie zu erkunden und auch solche Elemente wie Träume zum Beispiel zu thematisieren. Das ist sowieso eines der großen Themen in Indien, was natürlich auch in Europa ein großes Thema ist. Also die Traumdeutung wird sehr stark rezipiert.
Und welches Verständnis von dem Zusammenhang von Körper und Geist steht dahinter? Weil die Psychoanalyse, also bedeutet ja Entschlüsselung der Seele, wenn man das übersetzt. Und Freud hat ja unter anderem festgestellt, dass sich seelische Leiden manchmal auch körperlich manifestieren. Also dass ich dann in bestimmten Situationen immer Kopfschmerzen habe. Und dahinter steht ja dieser Dualismus, den es in der abendländischen Philosophie oft gibt, zwischen Körper und Geist, was gewisserweise eine Trennung ist. War das in Indien auch der Fall? Also hat man diese Idee auch übernehmen können in der Analyse?
Also man übernimmt es an vielen Stellen durchaus, aber man kritisiert es auch. Also es gibt aber weit über die Rezeption der Psychoanalyse hinausgehende Kritik am Westen, der zu stark, so das Argument, zu stark auf die Rationalität guckt und zu wenig auf Spiritualität. Da wird auch so ein politisch aufgeladener Konflikt draus, dass man sagt, ja, wir in Indien oder in Asien, wir sind spiritueller als die Europäer, die sehr rational an die Dinge rangehen. Und die Psychoanalyse ist deswegen interessant, weil sie, man kann sie auch beschreiben als eine rationale Technik, das Spirituelle oder das Geistliche oder das Seelische zu beschreiben. Insofern steht sie quasi genau dazwischen und ist deswegen, glaube ich, auch für viele Inder, auch durchaus für welche, die sich gar nicht jetzt für die Therapie interessieren, interessant, weil sie einerseits ist sie westlich und passt in dieses Rationalitätsschema, aber andererseits scheint sie es auch zu unterlaufen.
Aber das ist ja interessant, weil das würde man ja aus heutiger Sicht als übernommenen Orientalismus bezeichnen. Also, dass die Inder über sich sagen, wir sind spiritueller, also sich in gewisser Weise da auch so mystifizieren. Aber das war damals tatsächlich so, dass man sich so gesehen hat und deshalb mit der Psychoanalyse auch
ja, wobei das integrierbar war in ein bengalisches Konzept des indischen Nationalismus, wo man eben gesagt hat, ja, das ist sozusagen auch unsere eigene Sicht auf unsere Tradition. Also man hat dann diese Art von Vorstellen auch in der langen Geschichte der indischen Philosophie zurückverfolgt und hat gesagt, es sei sozusagen etwas typisch Indisches. Ja, das ist eben schon auch noch ein System, was zu Zeiten des Kolonialismus funktioniert und wo eben dieser Gegensatz zwischen dem kolonialen Herrscher, also Großbritannien jetzt in dem Fall, und Indien als Kolonie, das Denken sehr stark polarisiert und auch strukturiert.
Sie beschreiben ja psychoanalytische Ideen in Ihrem Buch als intellektuelle Handelsgüter. Und das zu einer Zeit, wo eben Indien noch eine Kolonie war. Wie muss man sich diesen Handel denn vorstellen? Ist das eine Einbahnstraße oder haben es tatsächlich auch Ideen aus Indien zurück nach Europa geschafft?
Also es ist keine Einbahnstraße insofern, als dass die Bengalen oder Inder, in diesem Fall Psychoanalytiker in Kalkutta, auch Mitglieder der Psychoanalytischen Vereinigung werden. Und nicht nur sie, sondern auch andere in Südamerika oder in Japan. Und das bedeutet eben auch, Kontakt zu haben nach Europa und auch sozusagen die eigenen Texte, die eigenen Erkenntnisse zu vermitteln. Also die haben ihre Texte auch an Freud geschickt zum Beispiel, der sie auch gelesen hat und kritisiert hat. Und also es gibt eine Rezeption, aber man darf nicht vergessen, dass aus der Perspektive der doch sehr europäisch geprägten Psychoanalyse und der psychoanalytischen Praktiker. Natürlich die wichtigen Psychoanalytiker in Europa saßen. Man hat dann noch eine Diskussion über Nordamerika, die auch zunehmend wichtig werden. Aber eigentlich ist man so in den 20er und 30er Jahren davon überzeugt, dass das intellektuelle Zentrum schon in Europa ist. Und deswegen nimmt man natürlich andere Entwicklungen nicht unbedingt so ernst. Aber das heißt nicht, dass es die nicht gab und dass die nicht auch zurückgewirkt haben oder eben Kritik geübt haben, andere Erkenntnisse haben einfließen lassen. Man hätte sich auch mehr Rezeptionen noch wünschen können. Also zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit dem Argument, dass in anderen Kulturen der Ödipus-Komplex vielleicht nicht so funktioniert. Das bricht aber eigentlich dann auch in den 30er Jahren ab, weil die Psychoanalyse dann eben ums Überleben kämpft in Europa und dann diese Auseinandersetzung einfach nicht mehr stattfindet.
Ich würde gerne den Zusammenhang von Psychoanalyse und Kolonialismus noch ein bisschen besser verstehen. Also einerseits, inwiefern Psychoanalyse teilweise auch für koloniale Denkmuster genutzt wurde und andererseits, ob da auch ein möglicherweise emanzipatorisches Potenzial in Indien erkannt wurde. Bleiben wir mal bei dem ersten Punkt. Haben Sie das Gefühl, dass europäische Analytiker diesen ja damals schon vorherrschenden kolonialistischen Blick auch mit Hilfe von der Psychoanalyse gerechtfertigt haben? Also dass sie auch psychoanalytisch argumentiert haben, warum die Inder anders sind beispielsweise?
Also das gibt es durchaus. Es gibt auch britische Mitglieder, die in Indien tätig sind und die Texte über die indische Psyche schreiben, die ich sehr kolonialistisch verstehen würde. Also man kann dieses Denken auch zur Beschreibung von kolonialen Hierarchien nutzen. Das passiert auch. Bei Freud selber ist es auch schon natürlich problematisch, insofern als dass er ja eine Analogie macht zwischen dem Neurotiker, der bestimmte Krankheitsphänomene hat und auf einer bestimmten sozusagen individuellen psychischen Entwicklung stecken geblieben ist. Da macht er eine Analogie zu dem Primitiven, wie er das nennt, also zu primitiven Kulturen. Und das sind oft nicht westliche, das sind oft nicht europäische Kulturen. Natürlich denkt man da oft an irgendwie Inselvölker irgendwo im Pazifik, aber man denkt auch schnell orientalisch in diesem Sinne. Insofern ist da eine offene Flanke auch für Kritik, die dann auch geäußert wird, die aber, würde ich dann schon sagen, erst in der postkolonialen Situation, also nach den 50er, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wirklich virulent wird. Da sind die Inder, also die ich beschrieben habe, davor und sind eben noch in dem kolonialen System auch argumentativ verhaftet.
Und dann, was passiert später? Also es gibt ja beispielsweise die Figur von Franz Fanon, postkolonialer Denker, der sich interessanterweise stark auf die Psychoanalyse bezieht und eben beschreibt, wie ein schwarzer Mensch in einer neurotischen Situation steckt, wenn er eben in einer weißen Gesellschaft lebt, die die Überlegenheit gegenüber der schwarzen Bevölkerung immer zur Schau stellt und proklamiert. Haben indische Psychoanalytiker später dann auch dieses Potenzial erkannt, also Kritik am Kolonialismus zu üben?
Das gibt es in der postkolonialen Theorie, spielt generell die Psychoanalyse eine große Rolle und auch einzelne indische Vertreter dieser postkolonialen Theorie wie Ashish Nandi haben auch historisch zu ihren Vorläufern vor Ort gearbeitet, aber haben auch in die Richtung weitergedacht. Das ist durchaus eine Traditionslinie, aber keine vielleicht besonders starke. Aber ich würde generell sagen, dass die Psychoanalyse im 20. Jahrhundert, so kolonial sie vielleicht am Anfang auch strukturiert war, durchaus auch als Kritik an diesem kolonialen Denken dann wieder mobilisiert werden konnte. Die Psychoanalyse hat oft so eine changierende Funktion. Das funktioniert genauso beim Feminismus und bei der feministischen Kritik. Also es gibt ein eindeutiges Problem bei Freud, wenn es um die weibliche Sexualität zum Beispiel geht. Aber es ist eben auch möglich, und das haben dann viele Feministinnen später gemacht, Kritik an der Psychoanalyse mit psychoanalytischen Mitteln durchzuführen.
Und wie sieht es aus mit der später dann entstandenen Kritik, also vor allen Dingen bei Poststrukturalisten wie Foucault, Michel Foucault, der französische Denker, der gesagt hat, die Psychoanalyse ist letztlich ein Machtinstrument, also ein ganz klares Herrschaftsinstrument, was über sozusagen die Menschen gelegt wurde. Gab es da in Indien auch ähnliche Denkbewegungen oder ist das etwas sehr Europäisches?
Na, das würde ich, ist vor allem nicht nur sehr europäisch, sondern sehr zeitgenössisch. Also heute, glaube ich, wenn wir heute auf diese Konstellation im frühen 20. Jahrhundert zurückblicken, dann fällt uns auf, wie stark dieses Wissen der Psychoanalyse auch eine Selbstnormierung ist, so eine Selbstoptimierung. Also sich immer um sich Sorgen machen und sozusagen immer versuchen zu müssen, die Neurose zu vermeiden und möglichst am eigenen Selbst auch das Gesundwerden zu trainieren quasi. Also diese Optimierungsleistung, diese beständige, die das Leben dann aus dieser Perspektive angeblich ist, das ist, glaube ich, eine sehr gegenwärtige Perspektive. Aber als Wissen, als Denkfigur ist das dort vorhanden. Also die Idee, dass man sich verbessern muss, dafür wird die Psychoanalyse sehr viel verwandt. Also es gibt wahnsinnig viel Ratgeberliteratur in Amerika, in Europa und eben auch in Indien, wo erklärt wird, wie ich ein besseres Beziehungsleben habe, wie ich ein besserer Liebhaber bin, wie ich auch ein besserer Chef bin, wie ich ein besseres Selbst habe. Das wird dort quasi in Ratgeberliteratur durchdekliniert mit diesem Wissen, das die Psychoanalyse bereitstellt.
Das klang für mich ein bisschen, als ich das in Ihrem Buch gelesen habe, so kulturpessimistisch. Tatsächlich, weil Sie da sehr stark den Fokus legen auf diese Selbstoptimierung und das in Beziehungen setzen zu der psychoanalytischen Achse Wien, London, Berlin, Kalkutta. Ist das für Sie tatsächlich so klar, also dass irgendwie Yoga und Psychoanalyse heutzutage Teil dieses Selbstoptimierungstrends geworden sind und das ein Erbe von damals ist?
Ich neige zu diesem historischen Argument, unabhängig davon, wie ich zu Yoga-Techniken stehe. Aber ich würde schon sagen, dass das eine der auch der Dynamiken ist, die die Psychoanalyse freilegt. Die Psychoanalyse bei Freud hat etwas sehr Befreiendes, weil sie sagt, Krankheiten, Neurosen, selbst schwere Perversionen oder Schizophrenien sind eigentlich Abwandlung des Normalen. Jeder normale Mensch hat auch diese Tendenzen, ne? Und das hat natürlich etwas Befreiendes, weil dann der Verrückte in gewisser Hinsicht oder der Irre ist eine Spielart des Normalen. Aber gleichzeitig ist der Normale in Anführungsstrichen davon natürlich auch ständig bedroht. Also er muss sich ständig versuchen, in den Griff zu kriegen, um nicht durchzudrehen. Und diese Doppelheit, diese Dynamik ist etwas sehr Interessantes und, glaube ich, für das 20. Jahrhundert sehr Wichtiges, weil man dann eben erkannt hat mit all den Körpertechniken, mit Yoga, mit audiovisueller Technik, mit Audio, wie heißt das? Autogenem Training. Entwickelt sich auch in der gleichen Zeit. Alles so Techniken, die versuchen, so eine Selbstoptimierung zu machen. Die sind nicht immer mit der Psychoanalyse im Zusammenhang, aber das schwimmt alles so in einem Versuch, das Selbst zu optimieren.
Vielen Dank für diese Einblicke, Ofer Jensen, Historiker an der TU Berlin. Danke, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.
Und wer Lust hat auf eine Reise in die Geschichte der Psychoanalyse, der kann Ofer Jensens neues Buch lesen. Es heißt, wie die Couch nach Kalkutta kam, eine Globalgeschichte der frühen Psychoanalyse, erschienen im Surkamp Verlag. Und nachdem wir jetzt so viel über das Unbewusste geredet haben, kommen wir langsam wieder zu Bewusstsein. Denn um die Frage nach dem Bewusstsein kreisen die meisten Debatten über künstliche Intelligenz. Wird sie menschenähnlich sein? Also wird sie ein Bewusstsein erlangen oder nicht? In jedem Fall braucht man Regeln dafür, wie künstliche Intelligenzen sich verhalten sollen. Und deshalb hat die EU-Kommission Experten beauftragt, ethische Leitplanken für KI-Systeme, also künstlich intelligente Systeme, zu entwerfen. Sie haben in dieser Woche ihren Abschlussbericht vorgelegt und darin geht es auch um die Vertrauenswürdigkeit von solchen Intelligenzen. Also auch um die Frage, ob man Maschinen menschliche Ethik einprogrammieren kann und soll. David Lauer hat sich darüber Gedanken gemacht.
Der Science-Fiction-Schriftsteller Isaac Asimov hat Anfang der 40er Jahre die drei Gesetze der Robotik aufgestellt. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen. Und er muss seine eigene Existenz schützen, solange er damit nicht dem ersten oder zweiten Gesetz zuwiderhandelt. Natürlich sind diese Gesetze fiktiv. Und doch scheinen sie den Ethikleitlinien für eine vertrauenswürdige KI der EU-Expertengruppe für künstliche Intelligenz als Inspiration gedient zu haben. Künstliche Intelligenz, so heißt es darin, müsse ethischen Zielen dienen, damit Menschen ihr vertrauen können. Der Philosoph Thomas Metzinger allerdings, selbst Mitglied der Expertengruppe, hat die Bezeichnung vertrauenswürdige KI als begrifflichen Unsinn gebrandmarkt. Nur Menschen, nicht Maschinen, könnten vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig sein. Metzinger hat recht, so meine ich. Aber das sehen nicht alle so. Das Forschungsfeld der Maschinenethik ist nämlich keine Science-Fiction, sondern sehr real. Dabei geht es um die Programmierung von künstlichen autonomen Agenten, also von künstlicher Intelligenz, die selbst ethisch verantwortlich entscheiden können soll. Und warum auch nicht, so könnte man fragen. Jeder Schachcomputer, jedes Navigationsgerät kann die am besten geeignete Strategie zur Erreichung eines vorgegebenen Ziels auswählen. Warum sollte das nicht auch gehen, wenn diese Ziele ethisch definiert sind? Warum nicht der entsprechenden KI als oberste Zielinstanz Kants kategorischen Imperativ oder das utilitaristische Prinzip der Nutzenmaximierung einprogrammieren? Die Antwort lautet, weil man, selbst wenn man solche ethischen Taschenrechner baut, keinen moralischen Akteur erschaffen hat. Nur bei einer moralischen Akteurin aber kann sich die Frage ihrer Vertrauenswürdigkeit überhaupt stellen. Vertrauen im eigentlichen Sinne kann ich nur einem System, das sich selbst für etwas verbürgen kann, indem es sagt, vertraue mir, du hast mein Wort. In der Genealogie der Moral spricht Nietzsche von einer paradoxen Aufgabe, welche sich die Natur in Hinsicht auf den Menschen gestellt habe: ein Tier heranzüchten, das versprechen darf. Was würde es also heißen, eine Maschine zu programmieren, die versprechen darf? Ein Versprechen geben kann nur ein System, das Verantwortung übernehmen kann und ihr gerecht werden will. Es muss sich schuldig fühlen und auf sich stolz sein können. Dazu muss es über ein Selbstbild verfügen und über den Wunsch von anderen, in diesem Selbstbild bestätigt zu werden. Das wiederum setzt voraus, dass andere ihm etwas bedeuten und es selbst anderen etwas bedeuten möchte. Mit anderen Worten, um einen autonomen ethischen Agenten zu bauen, müsste man eine Maschine bauen, die empfindet, begehrt, genießt, leidet und liebt. Und wir haben keinerlei Ahnung, ob dies auch nur prinzipiell möglich ist. Bis auf Weiteres gilt daher der 40 Jahre alte Satz des amerikanischen Philosophen John Hoglund: Das Problem mit der künstlichen Intelligenz sei, dass Computern alles scheißegal ist. Solange das so ist, ist die Rede von vertrauenswürdiger KI lediglich ein Marketinginstrument, das von den eigentlich Verantwortlichen ablenken soll. Was in Frage steht, ist in Wahrheit die Vertrauenswürdigkeit einer Industrie, die daran Interesse hat, KI-Systeme zu jedem Zweck an jeden zu verkaufen, der zahlt. Diese Vertrauenswürdigkeit aber kann nicht durch technischen Fortschritt sichergestellt werden, sondern nur durch politische Kontrolle.
Das war der philosophische Wochenkommentar von David Lauer. Und um politische Kontrolle bzw. politischen Einfluss geht es jetzt auch. Wer viele Bücher schreibt und Vorlesungen hält, der hat einfach keine Zeit, auf die Straße zu gehen und sich politisch zu betätigen. So lautet ja das gängige Vorurteil. Dass das nicht stimmt, zeigen Theoretikerinnen wie Cynthia Arruza oder Nancy Fraser. Sie setzen ihre Theorien nämlich aktivistisch um. Ein Beispiel: Vor 2 Jahren haben sie weltweit Frauen zu einem Streik am 8. März aufgerufen, mit großem Erfolg. So viele Frauen wie möglich zu beteiligen, ist eines ihrer Ziele. Und so darf man auch den Titel des neuen Buchs verstehen, das Cynthia Arruza mit ihren Kolleginnen geschrieben hat, nämlich Feminism for the 99%, a Manifesto. Darin geht es auch um Frauen aus dem globalen Süden. Eine der Autorinnen war deshalb vor kurzem in Lateinamerika unterwegs, um das Buch vorzustellen. Und unsere Autorin Sophia Boddenberg war für uns vor Ort und hat herausgefunden, warum die Theoretikerinnen vom liberalen Feminismus nicht viel halten.
Die chilenische Hauptstadt Santiago. Brasiliens rechtskonservativer Präsident Jair Bolsonaro ist im Regierungspalast La Moneda zu Besuch. Auf der Straße protestieren hunderte Menschen gegen Frauenhass, Rassismus und Faschismus. Mit dabei ist auch die italienische Feministin Cynthia Arruza. Sie ist Anfang 40, hat kurzes, dunkelblondes Haar, trägt eine Brille mit großen Gläsern und roten Lippenstift. Sie ist eigentlich zu Besuch in Chile, um ihr neues Buch vorzustellen. Feminismus für die 99%, ein Manifest. Das hat sie gemeinsam mit den beiden politischen Philosophinnen Nancy Fraser und Titi Bhattacharya geschrieben. Alle drei sind Organisatorinnen des internationalen Frauenstreiks in den USA. Was die drei Autorinnen darin entwickeln, sind 11 Thesen zu Themen wie Sexualität und Geschlechtergewalt, aber auch Wirtschaftskrisen und Klimawandel. Durch alle Thesen zieht sich Kritik am Kapitalismus, der sowohl die Unterdrückung der Frau als auch die Zerstörung der Umwelt verursache. Feminismus müsse deshalb antikapitalistisch sein, heißt es in These 3. Die Befreiung der Frauen sei eng verknüpft mit dem Schutz der Natur, weil Frauen einen Großteil der Landbevölkerung und der Klimaflüchtlinge ausmachen. In Ländern wie Peru und Indien seien es vor allem Frauen, die sich gegen Bergbauprojekte und Wasserprivatisierung sowie für nachhaltige Landwirtschaft und die Bewahrung der Biodiversität einsetzen. Es geht im Buch also nicht nur um Frauenrechte, sondern um eine gesamtgesellschaftliche politische Agenda. Der Titel soll an das Motto der Occupy Wall Street Bewegung erinnern, aber mit einem kleinen Unterschied.
Wir sprechen nicht vom Feminismus der 99%, sondern vom Feminismus für die 99%. Wir sprechen zwar aus der Perspektive von Frauen, aber diese Perspektive entwickelt eine Politik für die Befreiung von allen, von der gesamten Menschheit. Wenn wir wirklich ein universelles Projekt der Emanzipation wollen, dann können wir die Probleme der Frauen nicht von Klassenkonflikten trennen oder von Rassismus. Wir müssen alle diese Elemente gemeinsam angehen.
In These 10 des Buches geht es um feministischen Internationalismus, um die Notwendigkeit, gemeinsam mit Frauen und Queers im globalen Süden eine transnationale Bewegung aufzubauen. Deshalb ist Cinzia Arruza in Chile zu Besuch. In einem Kulturzentrum in Santiago stellt sie das Buch vor. Hinter ihr hängt ein Plakat, auf dem steht: Marielle lebt. Gemeint ist Marielle Franco, eine afro-brasilianische Aktivistin und Politikerin, die im vergangenen Jahr in Brasilien erschossen wurde. Theorie ist für Arruza eng mit Aktivismus verbunden.
Ich möchte an Marielle Franco erinnern, die für mich die Politik des Feminismus für die 99% verkörpert. Wenn ich eine Aktivistin auswählen müsste, die ein Beispiel gesetzt hat für einen Feminismus der Arbeiterklasse, der für die Befreiung von allen kämpft, dann wäre es Marielle Franco.
Die gebürtige Italienerin lebt mittlerweile in den USA. Sie ist Professorin für Philosophie an der New School for Social Research in New York. Dort hat sie ihre feministische Theorie entwickelt. Sie ist davon überzeugt, dass der Kapitalismus die Hauptursache für die Unterdrückung von Frauen ist. Im Kapitalismus sei die soziale Reproduktion, wie zum Beispiel Hausarbeit, Pflege und Erziehung, für die in den meisten Gesellschaften weiter Frauen zuständig sind, der Profitsteigerung untergeordnet. Das erzeuge eine Geschlechterhierarchie.
Ich sage nicht, dass wenn wir den Kapitalismus loswerden, Frauen automatisch frei sein werden. Aber ich glaube, dass wenn wir den Kapitalismus nicht loswerden, wir ganz sicher nicht frei sein werden.
Gleich im Vorwort des Buchs Feminismus für die 99% stellen die Autorinnen klar, dass sie mit dem sogenannten Lean-In-Feminismus, den beispielsweise Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg in ihrem gleichnamigen Buch vertritt, nichts zu tun haben wollen. Denn es reiche nicht aus, mehr Frauen in die Chefetagen von Unternehmen und in politische Positionen zu bringen.
Uns wird immer wieder gesagt, dass unser Ziel sein sollte, die gläserne Decke zu durchbrechen. Aber niemand denkt an die Frauen, die unten bleiben und die Scherben aufkehren müssen. Die Frauen aus der Arbeiterschicht, schwarze Frauen, Immigrantinnen. Wir sind gegen diesen liberalen Feminismus, bei dem es letztendlich um ein Klassenprojekt geht, ein Projekt für Geschlechtergleichheit innerhalb einer Klasse. Wir wollen einen Feminismus für die 99%, für die große Mehrheit der Frauen.
Arruza setzt deshalb auf das Potenzial einer transnationalen feministischen Bewegung.
Ich glaube, dass die Bewegung sich immer weiter ausbreitet. Es ist interessant, dass Lateinamerika eine führende Rolle dabei spielt, vor allem Argentinien. Viel von dem, was ich in den letzten Jahren geschrieben habe, war inspiriert von der argentinischen feministischen Bewegung, ihren Dokumenten, ihren Slogans. Es ist das erste Mal, dass eine feministische Welle aus dem Süden kommt, nicht aus dem globalen Norden.
Um die Fehler der Frauenbewegung aus der Vergangenheit zu vermeiden, meint Arruza deshalb, dass sich die Frauen und Queers aus dem globalen Norden mit denen aus dem globalen Süden zusammentun müssen.
Und mit diesen Eindrücken von Sophia Boddenberg klingt Sein und Streit aus. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.